Und das war Karzer. Nichts für ungut, das Beste geben. Nur ein Versuch, weiter nichts. Unschuldige Worte wurden in seinem Mund schmutzig. Mumm trat einen Schritt näher. »Du hast ein hübsches Haus, in das du zurückkehren kannst, Herr Mumm. Ich meine, was habe ich?« Und es klang überzeugend. Karzer hielt alle zum Narren. Man konnte fast die Leichen vergessen. Mumm sah nach unten.
»Hoppla, tut mir leid«, sagte Karzer. »Bin da auf dein Grab getreten. War nicht böse gemeint.«
Mumm schwieg.
»Du wirst mich nicht töten, Herr Mumm. Nein, du nicht. Nicht mit einer Dienstmarke. Das passt einfach nicht zu dir, Herr Mumm.«
Ohne hinzusehen, griff Mumm nach der Dienstmarke und riss sie ab.
»Ah, verstehe. Du willst mir einen Schrecken einjagen, Herr Mumm. Und gewisse Leute würden sagen, dass du jedes Recht dazu hast. Nun, ich schlage dir Folgendes vor. Ich werfe auch das andere Messer weg. Du hast gewusst, dass ich noch ein Messer habe, stimmt's?«
Es war die Stimme. Sie bewirkte, dass man in Zweifel zog, was man wusste.
»Na schön, ich sehe, dass du sauer bist. Und du weißt, dass ich immer ein drittes Messer dabei habe. Ich lasse es fallen. Na bitte, hast du gesehen?«
Mumm war nur noch ein oder zwei Schritte entfernt.
»Das wär's, Herr Mumm, keine Messer mehr. Und ich kann nicht weglaufen, ich ergebe mich. Diesmal gibt's keine Tricks, ich stelle mich der Polizei. Verhafte mich einfach, um der alten Zeiten willen.«
Mumm ließ das Schwert sinken. Mumm ließ das Schwert fallen. Karzer starrte ihn an und fand das plötzliche Lächeln im Gesicht des Kommandeurs beunruhigender als seinen Zorn. Und dann glänzte Metall in seiner Hand. Aber Mumm war bereit, packte die Hand und schlug sie immer wieder auf Kiels Grabstein, bis das Messer aus den blutigen Fingern rutschte. Er drehte Karzer beide Arme auf den Rücken, zerrte ihn hoch und stieß ihn hart gegen den Stein.
»Siehst du das am Himmel, Karzer?«
fragte sein Mund dicht am Ohr des Mannes. »Das ist der Sonnenuntergang, und dort sind die Sterne. Und morgen Abend scheinen sie viel besser auf meinen kleinen Sam herab, weil sie nicht mehr auf dich scheinen, Karzer. Denn noch bevor morgen früh der Tau von den Blättern verschwindet, bringe ich dich zu Vitinari, und wir lassen die Zeugen aussagen, viele Zeugen. Und vielleicht bekommst du sogar einen Anwalt, vorausgesetzt, jemand aus der Anwaltsgilde kann dich verteidigen, ohne dass ihm Spei übel wird. Und dann, Karzer, bringen wir dich zum Galgen. Du brauchst nicht mal zu warten. Und dort kannst du hübsch baumeln. Und anschließend gehe ich nach Hause und genehmige mir vielleicht ein hartgekochtes Ei.«
»Du tust mir weh!«
»Da hast du verdammt recht, Karzer.« Mumm hielt beide Arme mit einem stählernen Griff fest und riss sich den Ärmel ab. »Ich tue dir weh und halte mich trotzdem an die Vorschriften.« Er band den Stoffstreifen mehrmals um Karzers Handgelenk und verknotete ihn. Er trat zurück.
»Guten Abend, Euer Gnaden«, sagte Lord Vitinari.
Mumm wirbelte herum. In der Dunkelheit veränderte sich die Textur und sie schien die Form eines Menschen zu haben. Mumm nahm das Schwert und spähte in die Nacht. Ein Teil der Finsternis löste sich vom Rest und eine Gestalt wurde sichtbar.
»Wie lange bist du schon hier?« fragte Mumm.
»Oh, seit einer ganzen Weile«, erwiderte der Patrizier. »Wie du komme ich lieber allein hierher, um nachzudenken.«
»Du bist sehr leise gewesen«, sagte Mumm vorwurfsvoll.
»Ist das ein Verbrechen, Euer Gnaden?«
»Und du hast gehört?«
»Eine sehr ordentliche Verhaftung«, sagte Vitinari. »Meinen Glückwunsch, Euer Gnaden.«
Mumm blickte auf das Schwert hinab, an dessen Klinge kein Blut klebte.
»Danke«, sagte er vorübergehend verunsichert.
»Zur Geburt deines Sohnes, meine ich.«
»Oh, ja, natürlich, ja, danke.«
»Ein gesunder Junge, wie ich hörte.
Über eine Tochter hätten wir uns ebenso gefreut«, sagte Mumm rasch.
»Natürlich, immerhin sind dies moderne Zeiten. Oh, wie ich sehe, hast du deine Dienstmarke fallen lassen.«
Mumm starrte ins hohe Gras.
»Ich kehre morgen früh hierher zurück und suche sie«, sagte er. »Aber dies...«
Er packte den stöhnenden Karzer und warf ihn sich mit einem leisen Ächzen über die Schulter. »Wird sofort zur Wache am Pseudopolisplatz gebracht.« Sie schritten langsam über den Kiesweg und ließen den Fliederduft hinter sich zurück. Weiter vorn erwartete sie der alltägliche Gestank der Welt. Mumm blieb am Tor stehen unter einer weiteren Lampe, deren Licht flackerte. Er ließ Karzer auf den Boden sinken.
»Du hast es gewusst, nicht wahr? Du hast es gewusst!«
»Nicht bis vor einer Sekunde«, erwiderte Vetinari. Unter uns gesagt, Kommandeur, hast du dich nie gefragt, warum ich die Fliederblüte trage?
Doch, das habe ich, sagte Mumm.
Aber du hast die Frage nie an mich gerichtet.
Nein, das habe ich nicht, bestätigte Mumm. Es ist eine Blume. Jeder kann eine Blume tragen.
Zu dieser Zeit? An diesem Ort?
Erzähl mir davon.
Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich einen dringenden Auftrag bekam, sagte Vetinari. Ich sollte das Leben eines Mannes retten. Eine eher ungewöhnliche Aufgabe für einen Assassinen, obwohl ich es schon einmal gerettet habe. Er bedachte Mumm mit einem seltsamen Blick.
»Du hast einen Mann erschossen, der mit einer Armbrust zielte?« fragte Mumm.
»Gut geraten, Kommandeur, ja. Ich habe ein Auge für das Besondere. Nun, die Zeit wurde knapp. Die Straßen waren verstopft, überall herrschten Chaos und Verwirrung, und ich kannte nicht einmal deinen Aufenthaltsort. Ich beschloss, den Weg über die Dächer zu nehmen. So gelangte ich zur Ankertaugasse, wo ich eine andere Art von Durcheinander vorfand.«
»Sag mir, was du gesehen hast«, brummte Mumm.
»Ich sah, wie ein Mann namens Karzer verschwand, und ich sah einen Mann namens Kiel sterben. Besser gesagt, ich sah ihn tot.«
»Na sowas«, murmelte Mumm.
»Ich kämpfte ebenfalls. Ich nahm einem Gefallenen den Fliederzweig ab und hielt ihn im Mund, wie ich hinzufügen muss. 4 Männer habe ich umgebracht, aber darauf bin ich nicht besonders stolz. Es waren einfache Halunken, ohne jedes Geschick. Außerdem, ihr Anführer war allem Anschein nach geflohen, und mit ihm war auch ihre Kampfmoral verschwunden. Die Männer mit den Fliederblüten, ich muss sagen, sie kämpften wie Tiger, wenn auch nicht sehr elegant. Aber als sie sahen, dass ihr Anführer gefallen war, fielen sie noch entschlossener über die andere Seite her. Bemerkenswert. Später sah ich mir John Kiel an. Es war John Kiel. Wie konnte ein Zweifel daran bestehen? Blut klebte an ihm, überall Blut. Seine Wunden erschienen mir ein wenig alt, und der Tod, wie wir wissen, verändert die Leute. Aber so sehr? Fragte ich mich damals. Nun, ich legte die Sache als ein halbes Geheimnis beiseite. Und heute, Oberfeldwebel, haben wir die andere Hälfte des Geheimnisses gefunden. Ist es nicht wundervoll, wie sehr sich Menschen ähneln können? Vermutlich ist nicht einmal deinem Feldwebel Colin etwas aufgefallen. Immerhin sahen wir Kiel sterben, und er sah dich aufwachsen.
Wohin führt dies alles? Fragte Mumm.
Nirgendwohin, Kommandeur. Was könnte ich beweisen und zu welchem Zweck?
Dann sage ich gar nichts.
Ich weiß überhaupt nicht, was du sagen solltest, erwiderte Vetinari. Nun, ich bin ganz deiner Ansicht, lassen wir die Toten ruhen. Aber was dich betrifft, Kommandeur, erlaube mir ein kleines Geschenk zum Anlass der Geburt deines Sohnes.
Ich will nichts, sagte Mumm schnell. Du hast nicht die Möglichkeit, mich noch weiter zu befördern. Es ist nichts mehr übrig, mit dem du mich bestechen könntest. Ich habe mehr, als ich verdiene. Die Wache funktioniert gut. Wir brauchen nicht einmal ein neues, verdammtes Pfeilbrett.
In Gedenken an John Kiel, begann Vetinari.
Ich habe dich gewarnt.
Kann ich dir die Sirupminenstraße zurückgeben? Nur die schrillen, fast unhörbaren Pfiffe der Fledermäuse, die um die Pappeln herumschwirrten, störten die Stille, die jenen Worten folgte.